Und so hören wir jetzt andächtig die Worte der heiligen Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Römer. Brüder, wir sind nicht dem begehrlichen Fleische verpflichtet, sodass wir nach dem Fleische leben müssten. Denn wenn ihr nach dem Fleische lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Werke des Fleisches tötet, werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, die sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr aufs Neue wie vor eurer Taufe Furcht haben müsstet, sondern den Geist der Kindschaft, indem wir rufen, aber Vater. Denn der Heilige Geist selbst bezeugt unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Evangelist Lukas. In jener Zeit trug Jesus seinen Jüngern dieses Gleichnis vor. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Dieser wurde bei ihm beschuldigt, er veruntreue seine Güter. Da rief er ihn zu sich und sprach zu ihm: Was muss ich da von dir hören? Gib Rechenschaft von deiner Verwaltung, denn du kannst nicht länger Verwalter sein. Der Verwalter sagte bei sich: Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tue, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von der Verwaltung abgesetzt bin. Er ließ nun die Schuldner seines Herrn einzeln kommen und sprach zum Ersten: Wie viel schuldest du meinem Herrn? Er antwortete: 100 Krüge Öl. Da sprach er: Nimm deinen Schuldschein, setze dich schnell und schreibe 50. Dann sprach er zu einem anderen: Wie viel bist du schuldig? Er antwortete: 100 Malter Weizen. Zu diesem sagte er: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Der Herr, also der reiche Mann, lobte den ungerechten Verwalter, dass er klug gehandelt hatte. So sind die Kinder dieser Welt unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Darum sage auch ich euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch, wenn euer Ende kommt, in die ewigen Wohnungen aufnehmen. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, in den kommenden Beiträgen wird auch wieder ein Vortrag von Bischof Storck aus dem Jahre 1981 abgedruckt, der sehr lesenswert ist. Und er hat schon damals sehr klar gesehen die Probleme der neuen Kirche. Und viele Gedanken passen auch zur heutigen Liturgie. Deswegen möchte ich das hier ein bisschen vorgreifen und hier ein paar Gedanken auch in meine Predigt hier mit einfließen lassen. Der Artikel ist auf jeden Fall sehr lesenswert und erscheint jetzt nächsten Sonntag in den neuen Beiträgen. Das ist ja die große Verführung der modernen Kirche, dass sie den Eindruck vermittelt, den Gläubigen, den Menschen, den Eindruck gibt, dass alle Menschen im Heil seien. Es gibt keine Sünde, es gibt kein Gericht. Und dementsprechend passen ja auch die modernen Wandlungsworte. Darüber haben wir auch schon oft geredet, dass Christi Blut effektiv, nicht nur vom Angebot her, sondern effektiv, dass der Bundeskelch vergossen wird für alle Menschen und dass alle Menschen automatisch im Bund mit Gott sind. Anders die Worte Jesu, wie wir wissen: Mein Joch ist sanft und meine Bürde leicht, sagt Jesus auf der einen Seite. Und ich will, dass sie das Leben haben. Und das sind alles sehr positive Ausdrücke, mit denen Jesus sein Angebot ausdrückt und das Positive des Glaubens zeigt. Und dass der Dienst an ihm eigentlich eine Freude ist. Aber er sagt auch, er betont auch den Ernst der Lage. Er sagt auch, dass der Weg zum Leben der schmale Weg ist. Und wie wenige gehen ihn, sagt er. Und der Weg ins Verderben ist der breite Weg und viele gehen ihn. Er sagt auch, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen müssen und uns verleugnen müssen, um ihm nachzufolgen. Und dafür müssen wir alle unsere Kräfte aufbieten. Und wundern wir uns nicht, nach dem, was Jesus hier sagt, dass es nicht immer einfach ist, dass der Weg, den wir gehen müssen, schmal ist und steil. Und deswegen beten wir auch jeden Tag im Vater unser, dein Wille geschehe, und legen damit unseren Willen in den Willen Gottes und erwecken diesen Akt der Hingabe an Gott. Jesus sagt auch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, denn wenn es nicht stirbt, dann bleibt es allein. Und ohne dass wir diesen Tod innerlich immer wieder täglich erneuern und bejahen, können wir auch keinen Fortschritt machen, kein Wachstum im geistlichen Leben, vor allem auch, und das ist sehr wichtig zu bedenken, vor allem auch in der Liebe. Es gibt keine Liebe ohne diesen Tod, ohne dass das Weizenkorn stirbt und dass, ohne dass auch wir innerlich sterben, innerlich uns selber absterben. Ohne diesen Akt kann unsere Liebe auch nicht wachsen, die ja das Zentrum des ganzen religiösen und geistigen Lebens ist. Wir sehen hier auch sehr schön den Einfluss des Protestantismus, den Einfluss der Theologie Luthers. Seine Rechtfertigungslehre, ihr wisst ja, Luther hat gesagt, die Gerechtigkeit Gottes wird uns angerechnet dadurch, dass wir glauben. Wir müssen nur glauben und dadurch sind wir gerechtfertigt. Aber wir sehen sehr deutlich, dass dieser Glaube uns nicht zu einem neuen Leben führt, wenn er sich nicht in der Tat äußert. Und er führt nicht zur Erkenntnis und zur Praxis der Erfüllung des Willens Gottes, sondern führt dazu, dass ich in der Sünde bleibe, weil, wie Luther sagt, ich der Sünde gar nicht entrinnen kann. Ich bleibe immer ein Sünder. Ich kann tun, was ich will. Ich muss nur tapfer glauben. Dann wird die Sünde sozusagen der Sünder zugedeckt. Aber ich bleibe doch ein Sünder. Im Gegensatz dazu sagt Jesus, dass wir gerechtfertigt werden. Dass er die Sünde zahlt. Und dass wir geheiligt werden. Dass wir vollkommen werden, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Und dass die Sünde weggewaschen wird, dass wir, wie gesagt, gerechtfertigt werden durch das Blut Christi und durch die Sühnetat Christi gerechtfertigt werden und die Gnade erhalten zu einem gerechten und heiligen Leben. Wir sehen auch, dass in der heutigen Kirche oder in der neuen Kirche nicht mehr Gott im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch. Und dass nicht mehr der Wille Gottes verkündet wird und die Erfüllung des Willens Gottes von dieser neuen Kirche gefordert wird, sondern dass es nur darum geht, den Menschen zu dienen, dass es den Menschen gut geht und dass Gott den Menschen dient und zu einem angenehmen Leben hilft. Aber dann liegt alles am Boden, wie es wir auch in der neuen Kirche sehen. Auch Katholiken, die noch in diese neue Kirche gehen, beklagen immer wieder den Glaubensschwund und dass keine jungen Leute mehr in die Kirche kommen. Und diese Dinge allein müssen uns schon klar machen, dass die moderne Kirche, die sich nicht mehr um die Gebote Gottes und nicht mehr um Gott und die Gebote Gottes, die Erfüllung der Gebote Gottes kümmert, eine abgefallene Kirche ist. Sie ist nicht mehr die wahre Kirche und wir dürfen nichts mit dieser neuen Religion zu tun haben. Wir müssen uns lösen davon und wir müssen den Weg gehen, den die wahre Kirche immer gegangen ist. Das ist ja einer der Kämpfe, in dem wir heute stehen, dass wir im Kampf stehen mit dieser abgefallenen Kirche, die uns das Anrecht auf die ewige Erlösung streitig machen will und die aber den Leuten immer noch den Eindruck vermittelt, dass sie die katholische Kirche sei. Wir haben ja auch letzten Sonntag gehört, wie Jesus sagt, nicht wer Herr, Herr sagt, wird es in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Es reicht also nicht, dass wir nur fromme Sprüche machen, sondern wir müssen den Willen Gottes erfüllen. Und das ist ja gerade das Entscheidende des Glaubens. Wir sollen eine neue Kreatur sein. Wir sollen von Christus leben und nicht von Adam. Und das hören wir auch heute in der heutigen Lesung. Wir sind nicht dem Fleische verpflichtet, sodass wir nach dem Fleische leben müssten. Denn wenn ihr nach dem Fleische lebt, sagt der Heilige Apostel, heute werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Werke des Fleisches tötet, werdet ihr leben. Das sind die beiden Lebensweisen, die in uns einander bekämpfen. Der Kampf, den wir immer wieder spüren in uns und der auch uns nicht verwundern sollte, das Leben des alten Menschen, des Sklaven der Sünde und der Leidenschaften, das Früchte des Lebens hervorbringt. Und auf der anderen Seite das Leben des neuen Menschen, des Kindes Gottes, das Früchte des Lebens zeitigt. Und der neue Mensch muss alle Zeit gegen den Alten streiten, der Geist wider das Fleisch kämpfen. Und die Taufgnade, das müssen wir auch bedenken, sie hat uns nicht dieses Kampfes entledigt. Auch nach der Taufe stehen wir noch in diesem Kampf des Alten und des neuen Menschen. Aber die Taufe hat uns befähigt, die Taufgnade, der Heilige Geist, diesen Kampf zu bestehen. Und davon müssen wir immer gut überzeugt sein, um uns keine Illusionen zu machen und uns nicht zu entsetzen, wenn nach langen Jahren des geistlichen Lebens gewisse Kämpfe vielleicht wieder neu erwachen, wo wir glaubten, dass wir sie schon längst besiegt und überwunden hätten. Denn bis zum Ende, bis zum Tod stehen wir hier im Kampf. Gott ist unser Schöpfer, Gott ist unser Erlöser und wir sind Ebenbilder Gottes von der Schöpfung her. Und gerade dadurch, durch diese Erlösung, ist schon hier in diesem Leben uns eine unmittelbare Beziehung wieder zu Gott ermöglicht. Die Beziehung des Kindes zu seinem Vater. Und so lesen wir heute, ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft erhalten, sodass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern den Geist der Kindschaft, indem wir rufen, aber Vater. Und das sagt uns auch, das zeigt uns auch, gibt uns auch eine Antwort darauf, dass wir oft meinen, ja, ich bin doch so alleine, ich stehe doch so alleine in der Welt. Gerade heute, wo vielleicht unser persönliches Umfeld unseren Weg nicht so mit uns geht, wie wir ihn gehen. Pater Katzer, den Sie vielleicht vom Namen her auch noch kennen, der ist 1979 verstorben. Er war auch einer von den alten Priestern, die den Neuerungen Widerstand geleistet haben. Er hat immer gesagt, du bist nicht allein. Ihr seid mindestens zu fünft. Die Dreifaltigkeit wohnt in dir und euer Schutzengel ist auch immer zu eurer Seite. Das heißt, wir dürfen daran denken, dass der Engel, den Gott extra für uns an unsere Seite gestellt hat, der nur für uns zuständig ist, er ist immer zu unserer Seite und er schaut immer das Angesicht Gottes. Und dann haben wir auch die Dreifaltigkeit in uns, wie Jesus ja sagt, wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen, bei dem, der mich liebt, der meine Worte, meinen Willen tut und dadurch seine Liebe zu mir zeigt und zum Ausdruck bringt. Wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das heißt, wir sind nicht allein. Der Heilige Geist wohnt in uns, Gott wohnt in uns mit seiner Dreifaltigkeit. Der eine Gott wohnt in uns und erfüllt uns mit seinem Geist. Und wenn auch das Leben sicher seine Schwierigkeiten hat, so kann das doch mich nicht daran hindern, das Wesentliche zu tun, nämlich den Willen Gottes zu erfüllen und in Erfüllung des Willens Gottes auch daran zu denken, dass wir teilhaben an der Liebe Gottes, teilhaben am Leben der heiligsten Dreifaltigkeit. Und das ist das, was wir erlangen sollen. Denn wozu, wenn wir das nicht erlangen könnten oder erlangen würden, wozu dann das Gebet? Das Gebet ist dafür da, dass wir uns vereinen mit Gott, dass wir in Verbindung treten mit Gott. Wozu der Empfang der Sakramente? Auch die Sakramente sind dafür da, um das göttliche Leben uns zu ermöglichen, um das göttliche Leben in uns zu verstärken, um uns in der Gnade zu halten, um uns Kraft zu geben auf diesem Erdenweg. Und alles das Gebet, die Sakramente, das religiöse Leben, das Leben des Glaubens, muss mich doch dazu führen, dass ich das Glaubensleben auch tatsächlich ernst nehme. Und wenn ich es ernst nehme, dann werde ich auch die Nähe und die Gegenwart Gottes erfahren. Dann werde ich erfahren, dass ich nicht allein bin, in der Gegenwart, in der dauernden Gegenwart Gottes zu leben, ist dann das, was ich erreichen kann. Das ist sicherlich nicht immer ganz einfach, aber es gibt doch schöne Mittel, wo wir uns immer wieder erinnern können an die Gegenwart Gottes, zum Beispiel das berühmte Herzensgebet, das Jesusgebet, dass wir immer wieder ein kleines Stoßgebet auf den Lippen tragen. Jesus, ich liebe dich, oder o Herr, ich liebe dich, hilf mir, dich immer mehr zu lieben. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das sind alles immer kleine Worte, die, wie ihr sicher auch schon gemerkt habt, uns helfen, die Gegenwart Gottes uns immer wieder in Erinnerung zu rufen und uns die Gewohnheit anzutrainieren, dass wir immer gewohnheitsmäßig schon in der Gegenwart Gottes leben. Und wenn wir vorhin gesagt haben, dass nach Luther der Mensch immer Sünder bleibt, natürlich wissen wir, dass der Mensch aus sich nichts tun kann. Aber wie gesagt, durch Gott sind wir gerechtfertigt. Und auch durch die göttliche Hilfe schaffen wir es, ein gutes Leben zu leben und heilig zu sein. Deshalb erlöst er uns ja und deshalb schenkt er uns seinen Heiligen Geist. Und nur in der Kraft dieses Heiligen Geistes, der in unser Herz gesenkt ist, können wir aus unserer Ohnmacht heraus. Und das ist unser großer Reichtum, Gottes Kind zu sein, mit Erben Christi, wie der heilige Apostel Paulus heute sagt, im Tempel des Heiligen Geistes. Aber dieser Heilige Geist ist uns eben geschenkt worden und er wird uns immer neu geschenkt. In jedem Sakrament, das ich empfange, vor allem in der Heiligen Messe, dadurch, dass ich das Opfer vollziehe, hier, dass wir das Opfer mit dem Priester, mit Christus vollziehen, dass ich Gott empfange in der Heiligen Kommunion und in jedem Gebet, dass ein wahres Gebet eine wahre Ausrichtung auf Gott ist. Und das sind übrigens auch die Talente, die uns gegeben sind, von denen Jesus spricht und die auch für uns natürlich eine gewisse Verantwortung mit sich bringen, da wir diese Ehre haben, dass wir diese übernatürlichen Hilfsmittel haben, sollen wir natürlich auch entsprechend Frucht bringen und diese Talente fruchtbringend anlegen. Wenn wir gesagt haben, dass in der modernen Kirche der Mensch im Mittelpunkt steht, dann sehen wir auch, wie wenig im Bild der Modernisten die Gerechtigkeit eine Rolle spielt. Interessanterweise, denn die Gerechtigkeit sagt jedem das Seine. Aber das gilt auch für Gott. Und was gehört denn Gott? Ich gehöre ihm, ich soll ihm gehören ganz und gar. Und das ist die Forderung der Gerechtigkeit, die Gott, die Gott mir gegenüber stellt. Der moderne Mensch redet ja immer gerne von Rechten, die er hat, von Ansprüchen, die er hat und die er stellt. Aber viel wichtiger ist, und das ist Zeichen des wahren Christseins, dass wir das Recht Gottes nicht vergessen und das Recht Gottes anerkennen. Das Recht auf mich, auf mein Herz. Warum? Weil Gott mein Schöpfer ist und noch darüber hinaus mein Erlöser. Gott hat sich ja seinerseits auch ganz entäußert bis in den Tod und seine Hingabe zu mir gezeigt, seine Liebe zu mir gezeigt. Im Evangelium heute hören wir auch den Wert der kleinen Werke. die ja so oft Mittel auch sind, die Liebe wiederzufinden. Wenn wir manchmal überhaupt keine Liebe empfinden, dann hilft es oft, auch ganz nüchtern und kalt vielleicht, kleine Werke der Liebe zu verrichten, zu denen wir uns überwinden müssen. Aber dann merken wir, wie dann wieder die Liebe in unser Herz einkehrt. Die Worte des Evangeliums sind vielleicht nicht immer ganz einfach zu verstehen heute. Jesus lobt nicht die Ungerechtigkeit des Verwalters. Er nennt ihn ja, das Evangelium nennt er den Verwalter ganz eindeutig ungerecht. Aber er will sagen, Jesus will sagen, dass wir, die Kinder des Lichtes, nicht weniger schlau sein sollen in der Vorsorge oder klug oder umsichtig sein sollen in der Vorsorge für unser ewiges, für unsere ewigen Interessen, als die Kinder der Finsternis es sind, um sich die Erdengüter zu sichern. Also er zeigt uns hier ein Beispiel, dass wir eben genauso dieselbe, dass wir schauen sollen wie die Kinder der Finsternis, die weltlichen Menschen, wie viel Geschick sie anstellen, um ihre irdischen und vergänglichen Güter zu sichern, und um wie viel mehr sollen wir und müssen wir daher schlau sein und klug sein, um unsere ewigen Güter zu sichern. Das andere ist, wir sollen uns Freude mit dem ungerechten Mammon machen, sagt Jesus. Dazu sagt der heilige Augustinus, der Herr ermahnt alle, sich der Erdengüter zu bedienen, also den ungerechten Mammon, um sich die Armen zu Freunden zu machen. Und sie werden dann als Freunde ihrer Wohltäter, deren Zulassung in den Himmel veranlassen. Es handelt sich darum, dass wir unsere Schuld bei Gott durch Liebeserweise an den Nächsten zu decken. Denn wie die Heilige Schrift sagt, die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Und bei diesen Werken handelt es sich nicht nur um materielle Liebeswerke, sondern auch um geistige. Es handelt sich nicht nur um große Dinge, sondern auch kleine, um die kleinsten, wie um das Glas Wasser, von dem Jesus spricht, das wir aus Liebe zu Gott dem Nächsten darreichen. Und diese kleinen Liebesakte, die uns stets möglich sind, sie bilden den Reichtum, mit dem wir unsere Schulden tilgen und unsere Verwaltung bereinigen sollen. Denken wir also immer wieder an den Wert der kleinen Werke, der kleinen Liebeserweise, mit denen wir dem Nächsten so viel, erstens Gott, aber auch dem Nächsten viel Freude bereiten können und Trost. Und so bringen wir jetzt Gott wieder das Opfer dar. Denken wir an die Gnaden, die wir erhalten, die übernatürliche Hilfe, die geistige Zunahme, die geistigen Güter, die wir hier erhalten können, und das Wachstum in der Heiligkeit und in der Gerechtigkeit, die wir hier empfangen können, wenn wir hier bei diesem reinen Opfer gegenwärtig sind und Gott dieses reine Opfer, nämlich seinen Sohn, den er uns geschenkt hat, diese reine Opfergabe ihm darbringen. Und so beten wir jetzt abschließend in der Sekret. Wir bitten dich, o Herr, nimm auf die Gaben, die wir dir darbringen, nachdem deine Freigebigkeit sie uns geschenkt hat, nämlich deinen Sohn. Mögen diese hochheiligen Geheimnisse durch das kraftvolle Wirken deiner Gnade unseren gegenwärtigen Lebenswandel heiligen und uns zu den ewigen Freuden führen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.